Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Geschwister, haben Christen einen Missionsauftrag? Und wenn ja, wie sieht er aus? Und wie ist er zu leben? Die einen bekommen leuchtende Augen, die anderen sind vielleicht weniger oder auch unangenehm von dieser Frage berührt. Beim Nachdenken darüber wurde mir klar, Evangelium heißt nicht umsonst gute Botschaft. Das heißt, das Evangelium, die gute Nachricht, will verkündigt werden, will sich Gehör verschaffen, will die Öffentlichkeit erreichen, braucht Bewegung. Es ist die gute Geschichte vom Himmel hoch und es kommt auf die Erde, um diese Welt und die Menschenherzen zu bewegen, zu verändern. Es ist ja eine Kraft Gottes, wie es der Apostel Paulus sagt. Hat die Kirche, haben Christen einen Missionsauftrag? Ja, den haben wir in der Welt und für die Welt selbstverständlich, nicht mit Feuer und Schwert, nicht dränglerisch und im schlechten Sinn missionarisch, sondern in der Liebe Christi, frei, offen, einladend. Deshalb sollten oder besser müssen wir als Jüngerinnen und Jünger vorsichtig und umsichtig sein, dass wir uns nicht mit der guten Absicht und dem Wunsch begnügen, sondern Maß halten und den Sendungsauftrag geht hinaus, nicht aus dem Handeln verlieren. Ob geht hinaus oder geh hinaus, das legt Gott uns vor die Füße. Und ich denke, eine Kirche, eine Gemeinde, die davon nichts mehr wissen will und unter sich bleibt, wird steril und wird über kurz oder lang geistlich sterben. Also zurück zur ersten Liebe und damit auch wieder zu den Werten aus dieser Liebe. Die folgende Geschichte habe ich in einem Missionsnachrichtenheft gefunden. Sie macht nachdenklich und man erkennt unweigerlich Parallelen zu unserer aktuellen Situation in viele Bereiche unseres, des Gemeindelebens hinein. Die Geschichte trägt die Überschrift, dafür werde ich nicht beten. 3 Tage lang dauerte die Schulung. Am Ende baten die chinesischen Christen Pastor Kodairo, ob er für sie beten könne. Und zwar dafür, dass sie so werden wie die Christen in Amerika, die sich ganz frei zum Gottesdienst treffen können. Kodairos Antwort war, nein, dafür werde ich nicht beten. Auf ihre sprachlosen Gesichter hin erklärte er ihnen, ihr seid 13 Stunden im Zug hierher gefahren. In meinem Land kommen die Leute überhaupt nicht, wenn sie länger als eine Stunde fahren müssen. Ihr habt 3 Tage lang auf dem Holzboden gesessen. Wenn die Leute in meinem Land länger als 40 Minuten sitzen müssen, gehen sie wieder. Ihr habt nicht nur 3 Tage auf dem harten Holzboden gesessen, sondern auch noch ohne Klimaanlage. Wenn die Leute in meinem Land keine gepolsterten Stühle und Klimaanlage vorfinden, kommen sie nicht wieder. In meinem Land gibt es durchschnittlich 2 Bibeln pro Familie. Wir lesen keine davon. Ihr habt kaum Bibeln und lernt die Worte von Papierfetzen auswendig. Ich werde nicht dafür beten, dass ihr so werdet wie ihr, wie wir. Ich werde vielmehr dafür beten, dass wir so werden wie ihr. Vater, verleih uns die Weisheit, dich und deinen Willen zu erkennen, den Eifer, dich zu suchen, die Geduld, auf dich zu warten, ein Herz, über dich nachzusinnen und ein Leben, das immer mehr bereit ist, dich zu verkündigen, in der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus. Wir als Gemeinde, die Kirche Christi, braucht die Bewegung nach außen. Und sie lebt davon, dass es in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Ja, sich faszinieren zu lassen, das hat viel mit unserem Leben und auch mit unserem Glauben zu tun. Damals war es diese verstreute, vor Angst und Verzweiflung und Enttäuschung geflohene Jüngerschar, die sich neu faszinieren ließ. Sie waren es dem Auferstandenen wert, seinen Auftrag weiterzuführen. Ja, unser Herr Jesus Christus traute es ihnen zu, beauftragte sie und sandte sie aus. Zu allen Völkern und in alle Welt, um vom Sieg des Lebens und vom Sieg der Liebe über alle Mächte des Todes in Wort und Tat zu predigen und zu handeln. Ja, sie sind aufgebrochen und diese Spuren führen bis zu uns heute. Der Predigtext für den heutigen sechsten Sonntag nach Trinitatis bestätigt und bekräftigt das. So wollen wir genau hinhören, was unser Herr Jesus Christus damals zu sagen hatte und auch uns heute noch zu sagen hat. Ich lese den für heute vorgeschlagenen Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Er trägt die Überschrift der Missionsbefehl. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Faszinierend und doch fast unglaublich, wenn wir uns wirklich klar machen, was hier eigentlich geschieht und was hier ausgesagt wird. Ein Totgeglaubter, ein von bestimmten damaligen Kreisen bewusst mundtot gemachter, meldet sich lebend bei den Jüngern zurück. Von jenen Frauen, geschickt, die dem Auferstandenen an seinem Grab begegnet waren, wanderten die Jünger also die etwa 70 Kilometer von Jerusalem am See in Genezareth entlang bis in die Gegend von Kapernaum. Ja, diese Jünger, die Jesus auf seinem Leidensweg verlassen haben und ihre Beziehung zu ihm auf diese Weise abgebrochen haben, begegnen dem Auferstandenen. Sie gehen zurück an den Anfang. So ist der Abbruch, die Unterbrechung ihrer Nachfolge Jesu nicht der Endpunkt ihres Weges mit ihm. Der Auferstandene selbst ergreift die Initiative und geht seinen Jüngern nach. Sammlung und Sendung bilden eine Einheit. Es sagte mal jemand, den Jünger charakterisiert nicht die Sündlosigkeit, sondern dass er durch Stehen und durch Fallen wieder zum Gehorsam zurückfindet. Welch ein Bild, dort oben auf dem Berggipfel begegnen sie sich. Begegnen sich Himmel und Erde. Dort war Gott in so vielen Erzählungen und in ganz besonderer Weise den Menschen nahe. Und auch jetzt spricht der Auferstandene vom Gipfel seine letzte, seine entscheidende Botschaft an seine Nachfolger, an seine Botschafter. Und es ist bis heute so geblieben, dieser große Gott hat die Lust an uns Menschen noch nicht verloren. Er kann und will uns auch heute immer wieder faszinieren, an seinem Projekt Leben mitzuwirken. Er traut uns das zu. Nein, nicht irgendeiner religiösen Elitetruppe, sondern uns Menschen mit all unseren Stärken und auch Schwächen. Und so heißt es weiter, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Eine Huldigung für den König aller Könige und gleichzeitig ein Zeichen ihrer Schwäche. Sie gilt dem Herrscher des Himmels und der Erden, denn er ist allein würdig zu nehmen, Preis, Ehre und Ruhm. Aber wie im normalen Leben steht neben dem Glauben und Vertrauen der Huldigung auch der Zweifel, die kritische Distanz, wie hier in unserem Text. Keiner der anderen Evangelisten verschweigt, dass die Nachricht von der Auferstehung Jesu, sogar die Engelsbotschaft, auf ungläubige Zweifel stieß. Das Wort für Zweifeln ist wohl dasselbe wie beim sinkenden Petrus in Matthäus 14. Es bedeutet eigentlich, die kritische Distanz nicht überwinden, nicht abschütteln zu können. Der Wahrheit ist eben manchmal schwerer zu glauben als einer Lüge, und das gilt auch heute noch. Aber auf der anderen Seite ist mir die folgende Aussage noch in guter Erinnerung und wird auch von mir bejaht. Da heißt es, nur wer zweifelt, wächst. Ja, wir dürfen und sollen mit allen Fragen und Zweifeln zu ihm kommen. Er allein ist der richtige Ansprechpartner. Und wir werden, wer von Herzen sucht, finden. Ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Gegen die Zweifel und die Zweifler tritt Jesu Macht. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nach menschlichen Maßstäben ist es fast paradox. Er, der gelitten hat wie kein anderer Mensch, er, den die Menschen zum Tode verurteilt haben, er, der gekreuzigt wurde, er ist in besonderer Weise mit der Herrlichkeit, mit der Macht und der Barmherzigkeit Gottes verbunden und will sie leben. Mir ist gegeben. Da wird keine Gewalt angedroht, sondern bezeugt seine Vollmacht im Himmel und auf Erden. Raum und Zeit stellen keine Grenzen mehr für Jesus dar, weil er souverän darüber steht. Er ist zu allen Zeiten und an allen Orten derselbe. Immer und überall ist er der, den sie kennengelernt haben, der mit ihnen umhergezogen ist, der sie gelehrt hat und der Menschen gesund gemacht hat. Mir ist gegeben. Keine Macht der Welt hat Macht über ihn, aber er hat Macht über alle Mächte und Gewalten, selbst über den Tod. Wer von dieser Macht etwas spürt, wer von dieser Kraft angerührt ist, weil Gott, weil ihm die Macht gegeben ist, der muss sich nicht verstecken. Der kann sich auf den Weg machen, der kann ausleben, der kann hinausgehen, der kann von Jesus erzählen und vom Reich Gottes. Davon wird dieses Reich schon hier, vielleicht im wahrnehmbaren kleinen Gestalt annehmen. Sicherlich auch in den kleinen zwischenmenschlichen Gesten, im Feiern, im Grüßen, im Lachen, Reden und Zuhören, im Singen, im gemeinsamen Essen und Trinken. Oder wenn wieder etwas heil geworden ist, ein Mensch wieder zu sich gefunden hat oder nach langem Streit Frieden geworden ist. Wir dürfen ganz sicher sein, es gibt keine anderen Mächte mehr, die über diese Welt herrschen, die eine solche Gewalt haben, dass sie nicht die Liebe Gottes überwinden könnte. Und es heißt weiter, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr bisheriger Weg mit ihm wird von nun an auch ein Weg mit anderen Menschen sein. Ihre bisherigen lebendigen Erfahrungen mit ihm werden nicht nur in Erinnerung an etwas Vergangenes sein, sondern sie werden auch in der Gegenwart und in der Zukunft in Beziehung zu anderen Menschen gegenwärtig unfruchtbar. Gehet, machet, taufet, lehret. Worte, die allesamt ein Tun ausdrücken. Diese Botschaft ist für alle Kulturen, für alle Rassen, für alle Zeiten und für alle Menschen dieselbe. Sie ist ewig gültig. Kein Räkeln in einem christlichen Lehnsessel, kein Sitzen auf einem religiösen Kissen, sondern Worte, die in Bewegung setzen. Ja, wer sich bewegt, muss aus dem Haus. Wer sich bewegt, gerät in Wind und Wetter. Wer sich bewegt, kann stürzen. Gehet, machet, taufet, lehret. Vielleicht würden Jesu Worte, wenn er uns persönlich ansprechen würde, heute eventuell so klingen. Helft ihnen zu lernen. Erzählt von mir und schickt die Menschen bei mir in die Schule. Das Beten zum Vater, das Bitten, weil ihr doch bedürftige Menschenkinder seid und euch nichts vormachen müsst. Lehrt die Menschen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Gott zu lieben mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, seiner ganzen Lebenskraft und mit seinem Vermögen. Und tauft. Die Taufe ist hier in unserem Text so eine Art Anfangssiegel dieser Lebens- und Lerngemeinschaft. Sie zeigt der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wem unser Leben gehört. Als Getaufte sind wir hineingenommen in die Universalgemeinde, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Als Getaufte sind wir bei Jesus in der Lehre und mit ihm auf dem Weg, geführt vom Heiligen Geist. Sie ist wie ein Wink vom Himmel, der uns sagt, du bist gekennzeichnet mit dem Kreuz und mit dem Namen des dreieinigen Gottes. Durch den Tod hindurch bist du mit dem Leben und mit Gott verbunden. Dafür stehst du in der Welt ein. Das verkündigst du mit deinem Leben, mit allem, was du sagst und tust. Und so heißt es weiter, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In der Bibel bedeutet Lernen eine grundlegende Veränderung des Handelns. Zudem führt das Lernen zu einer Veränderung des Charakters. Von Jesus lernen kann man nur in der Gemeinschaft mit ihm und in seiner Nachfolge. Nur das Wort der Liebe, ja er persönlich vermag Menschen im Ernst zur Umkehr zu bewegen. Das Wort des Gottes, der in den Tod ging aus Liebe. Zu denen er spricht und aus Liebe zu seinem Vater im Himmel, über den er spricht. Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom, brecht aus euren Bahnen, vergebt ohne Zorn. Geht auf Gottes Spuren, geht, beginnt von vorn. Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom. Ist Jesus bei uns, und das gilt jeder einzelnen Jüngerin und jedem einzelnen Jüngern persönlich, dann haben wir alles, was Jesus ist. Brot, Licht, Weg, Wahrheit, Leben, Auferstehung, Frucht, der gute Hirte, die Tür zum ewigen Leben. Er sagt nicht, dass er uns angesehen und mächtig macht, dass er uns überragende Klugheit oder überlegende Erkenntnisse schenkt, dass er uns Engelheere und Wunder am laufenden Band schickt, dass wir makellose Vorbilder oder unwiderlegbare Redner sein werden. Er sagt nur, ich bin bei euch und das genügt. Seine Gegenwart gilt für alle Tage. Für die guten, für die bösen und für die durchwachsenen Tage mit ihren Situationen. Ist Jesus bei uns, dann haben wir darüber hinaus die Verheißung, dass das ewige Leben schon hier inmitten der vergänglichen Welt begonnen hat bzw. beginnt. Deshalb sagt Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin bei euch. Er ist der Immanuel-Gott, der Ich bin bei euch Gott, überall, bis an die Enden der Erde, wo wir auch sind, immer, solange wir leben, bis an unser Ende und solange die Erde besteht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist das Vitamin, das die Müdigkeit verscheucht, das uns kräftigen und bei Rückschlägen neuen Auftritt geben will. Also bezeugen und predigen wir in Wort und Tat den Menschen, in fern und nah, vom Sieg des Lebens und vom Sieg der Liebe über alle Mächte und Gewalten. Bewahre der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.